Laufen lassen. Der Podcast zur zweiten Bundesliga.
Jemand zieht ständig seine Nase hoch. Euer Tipp.
Laufen lassen.
Jemand
sitzt laufen lassen.
Jemand sitzt zu Unrecht in U-Haft. Euer Tipp.
Laufen lassen.
Laufen lassen.
Und ihr wollt Emotionen und ein paar Fakten zur zweiten Liga. Was macht ihr dann?
Laufen lassen.
Ja, da haben wir mal was Neues probiert. Ganz synchron waren wir nicht. Aber es freut mich, euch trotzdem zur Folge zu begrüßen. Lieber Muri, lieber Arne. Muri hier bestens gelaunt, eben noch vom Fußballgucken gekommen. In der türkischen Liga läuft es ja besser als in der zweiten Liga. Aber wir reden heute ja zum Glück über die zweite Liga. Da freue ich mich auch schon drauf. Und damit wir überhaupt wissen, was da los war, ich fühle mich überhaupt nicht abgeholt, holen wir mal den Arne mit ins Boot, damit der Arne uns jetzt mal ein Update geben kann, was eigentlich so passiert ist.
Das Spieltagsupdate präsentiert vom Laufenlassen-Cast.
Yo, wir gehen direkt rein in die Vollen. Freitag, 12.04. Hertha BSC Hansa Rostock 4:0. Trotz 20.000 Mitreisenden aus Rostock und einem überragenden Support wird die Kogge von den Berlinern zerlegt und landet nach zuletzt 3 Siegen aus den letzten 4 Spielen wieder auf dem Boden der Tatsachen. Spielvereinigung Greuther Fürth, FC Kaiserslautern 2:1. Warum hört man nach der ersten Halbzeit mit dem Fußballspielen auf? Eine Frage, die sich Domi womöglich auch stellen dürfte. Lautern kommt nicht vom Platz 17 weg, während die Fürther die langwährende Negativserie endlich beenden können. Samstag, 13.04. Holstein Kiel, VfL Osnabrück 4:0. Ein Sieg mit Ausrufezeichen. Die Störche spielen aktuell wie ein Aufsteiger und lassen zu Hause gegen Tabellenschlusslicht Osnabrück absolut nichts anbrennen. Auf dem Weg in Liga 1 können sie sich mittlerweile gefühlt nur noch selbst schlagen. SC Paderborn, Karlsruher SC 1:1. Ein munteres Spiel zweier offensiv spielender Mannschaften geht unterm Strich gerechterweise unentschieden aus. Verändern tut sich damit sportlich für beide Mannschaften gar nichts, außer dass die letzten Aufstiegsbemühungen der Badener womöglich begraben werden können. SVW in Wiesbaden, Fortuna Düsseldorf 0:2. Die Fortuna macht in Wiesbaden ihre Hausaufgaben und festigt nachhaltig den dritten Tabellenplatz, da die Konkurrenz patzt. Zugleich steckt der SVW in Wiesbaden in der schwierigsten Phase der bisherigen Saison. 6 Punkte aus den letzten 10 Spielen ergeben unterm Strich das momentan formschwächste Team der zweiten Bundesliga. FC Schalke 04, FC Nürnberg 2:0. Guten Freunden gibt man ein Küsschen oder auch mal 3 Punkte, wenn sie bitter benötigt werden. Die Knappen fahren zu Hause immens wichtige Zähler ein und können zumindest bis zum nächsten Wochenende mal wieder durchatmen. Sonntag, 14.04. FC Magdeburg, Hamburger SV 2:2. Eine gute Moral seitens der Hansestädter macht sich unterm Strich nicht bezahlt, denn individuelle Fehler wiegen schwer. Zugleich sammeln die Magdeburger einen wichtigen Zähler im Abstiegskampf und beweisen, dass sie doch noch Tore schießen können. Eintracht Braunschweig, Hannover 96 0:0. Das verhasste Niedersachsen-Derby findet unterm Strich keinen Sieger. Die Hannoveraner nutzen das leichte Chancenübergewicht nicht aus und werden wohl erst nächstes Jahr die Jagd auf die Aufstiegsplätze beginnen. Zeitgleich klettern die Löwen zum ersten Mal seit Wochen wieder auf einen Nicht-Abstiegsplatz. FC St. Pauli SV Elversberg 3:4. Kurz vorm Ziel werden die Kiezkicker doch nochmal schludrig und sehen vor allem in der Hintermannschaft nicht sattelfest aus. Das Ergebnis: der Tabellenführer heißt zum ersten Mal seit dem 18. Spieltag nicht mehr FC St. Pauli. Zugleich kann die SVE mit Selbstvertrauen dem Saisonendspurt entgegenblicken. Mit einem Vorsprung von 8 Punkten auf Rostock sollte der Ligaverbleib so gut wie gesichert sein. Bum, bum.
Stark, stark, mein Freund. Vielen, vielen Dank für das tolle Spieltagsupdate. Woche für Woche immer ein Highlight. Aber was auch noch Woche für Woche stattfindet, ist unsere Abstimmung. Und zwar geht es hierbei um unseren
Spieltags-MVP. Der Spieler des Spieltags.
Und das ist kein geringerer als Palko Dardai. Mit seinen 2 Treffern steuert er auf jeden Fall maßgeblich zum 4:0 Kantersieg der Hertha bei und war natürlich auch der Mann, der das Umschaltspiel an sich gerissen hat und wirklich eine Top-Leistung gezeigt hat. Sein Vater ist stolz auf ihn und ich glaube, wir auch, oder?
Ja, das war der Witz, den ich eigentlich schon längst reißen wollte. Der Pal, der wird auf jeden Fall eine extra Portion Gulasch für den Palko auf den Tisch hauen. Das hat er sich redlich verdient, 2 Tore gemacht, war eigentlich der Matchwinner auch gegen die Rostocker und Da kann der Papa mal stolz sein und auf der anderen Seite muss man auch sagen, absolut verdient, dass er auch im Hertha-Kader ist und Woche für Woche ja jetzt auch wieder von Anfang an ran darf und Top-Performances liefert.
Ja, definitiv. Also so ein Familienunternehmen, was dann da geführt wird, das sieht man ja immer ganz gerne. Ist bei Hertha ja auch keine Vetternwirtschaft. Ich denke, das macht er da dann mit viel Liebe. Und ja, jetzt hat der Sohnemann auch mal gezeigt, warum er das Vertrauen bekommt und eben, dass es keine Vetternwirtschaft ist. Und das ist ja schon mal eine super Sache. Was auch eine super Sache ist, sind Abwehrspieler. Und auch da wurden gute Leistungen dieses Wochenende gebracht und es war gar nicht so einfach, sich da einen rauszusuchen. Und ich will euch gar nicht länger auf die Folter spannen. Muri präsentiert uns jetzt unseren
Fels in der Brandung. Dieser Spieler war der Rückhalt seiner Mannschaft.
Und das ist kein geringerer als Marius Müller von Schalke 04. Mit seinen 6 Paraden konnte er auf jeden Fall Schalke tatkräftig unterstützen. Nicht nur die Nürnberger konnten zum Sieg beitragen, Arne. Auch Marius Müller war ein fester Bestandteil des wichtigen Heimsieges. Und genauso wie seine ganze Abwehrmannschaft, Kalasch, Kaminski, Mörkin, haben auf jeden Fall sehr, sehr stark gespielt. Und diesmal konnte sich Marius Müller unseren Titel Fels in der Brandung sichern.
Ja, finde ich eine super Leistung. Dabei darf man nicht vergessen, dass die Schalker ja vom 12. Mann auch angefeuert wurden daheim. Aber ich meine da einen ganz speziellen 12. Mann, der da auf einmal am Block stand. Und da könnt ihr mich vielleicht aufklären, wer das denn war, weil der kam mir so bekannt vor.
Tom? Ja, Arne, du hebst auf jeden Fall 2 Finger.
Ja,
zwei
ganz genau.
Ich sag mal einen Namen, du sagst den zweiten, oder? Ich glaube, Tom möchte auf Timo Becker hinaus.
Korrekt.
Und verrat uns mal den zweiten Namen, Arne.
Ja, es gibt ja 2 aktuelle Kiel-Spieler, die damals bei Schalke gekickt haben und noch immer mit Herz dabei sind. Und das war auf jeden Fall eine sehr feierbare Aktion, dass die sich dann im Block gestellt haben. Die hatten ja noch um 13 Uhr das Spiel, sind dann direkt von Kiel-Kickdown runter nach Gelsenkirchen und dann zum Abendspiel pünktlich im Block gewesen. Und der zweite war natürlich Steven Skripski, hat damals auch bei den Schalkern das ein oder andere Tor geschossen und ja, Support ist auf jeden Fall stark gewesen von den beiden.
Ja. Schon eine geile Aktion. Das bleibt auf jeden Fall immer in Erinnerung. Und ich glaube aber nicht, dass die jetzt auf jeden Fall hingefahren wären, wenn Schalke ein Konkurrent gewesen wäre, jetzt gerade in der aktuellen Tabelle. Ja, aber das kann verdammt wichtiger Sieg für Schalke, Jungs.
Das muss ich auch sagen, das kann man ja auch nicht machen als Spieler, wenn man da um denselben Platz kämpft. Das kann man auch sagen. Also man, im Endeffekt, das ist Kiel ja auch der Arbeitgeber von denen, die kriegen das Geld von denen, dann können die das nicht so zeigen. Aber in der Situation, wo man so leider aus Schalker Sicht meilenweit voneinander entfernt ist, geht das absolut in Ordnung. Und ich finde, weil so von anderen deutschen Vereinen kriege ich sowas nicht so mit oder weniger mit. Das zeigt auch nochmal irgendwie dieses Besondere, was dann so Traditionsclub wie Schalke, gerade wie Schalke, so haben. Oder für mich auch nochmal ein Argument mehr, warum dieser Verein auf jeden Fall bitte in der zweiten Liga bleiben soll und nicht von der Bildschirmfläche verschwinden sollte, weil damit einfach der deutsche Fußball auch so unheimlich viel verlieren würde. Aber ich habe da sowieso noch so einen kleinen Take im Hinterkopf, will gar nicht so weit vorgreifen, sondern würde, wenn es für euch okay ist, einfach schon mal auf die Spieltagsthemen eingehen.
Na klar.
Schieß
los, mein Freund.
Ja, und jetzt haben wir es so lang und breit angekündigt die letzten 2 Wochen, dass wir uns das Restprogramm mal anschauen. Jetzt haben wir heute überlegt, reden wir über einen Abstieg, reden wir über einen Aufstieg, Abstieg, Aufstieg, Abstieg, Aufstieg. Es ist der Aufstieg geworden. Unser Lautern-Experte Domi ist heute nicht da. Liebe Grüße an der Stelle. Und ja, jetzt bin ich hier mit 2 HSV-Fans, die wissen auch nichts vom Aufstieg, den Witz hat Arne auch schon in der Gruppe gemacht, trotzdem reden wir heute drüber.
Dreckig.
Ja.
Nö, gar keine Lust.
Ja, kann ich mir vorstellen. Und dann würde ich mal einfach mal ganz langsam anfangen, damit die Zuhörer auch folgen können und fange mal an mit dem ersten Platz Kiel. Hast du ja schon gut bemerkt, die haben St. Pauli den Platz an der Sonne entrissen und müssen jetzt aber den Platz direkt verteidigen und zwar in Hamburg. Das ist das nächste Spiel, da spielen sie auswärts im Volkspark beim HSV. Danach müssen sie auf den Betzenberg gegen Kaiserslautern spielen. Dann geht es in die Britta Arena zu Wien Wiesbaden. Anschließend daheim gegen Fortuna Düsseldorf, also ein Mitkonkurrent um Aufstieg. Und dann nochmal auswärts bei Hannover 96 ran am letzten Spieltag. Das ist das Schlussprogramm, also 3-mal auswärts und 2-mal daheim noch. Und auswärts die Gegner, da würde ich gerne anfangen, sind Hamburg, Wien und Hannover. Und da wäre einfach mal meine Einschätzung bei der aktuellen Form und dem Restprogramm, nochmal im Schnelldurchlauf, HSV, Lautern, Wien, Düsseldorf, Hannover. Geht da noch was überhaupt für eine andere Mannschaft, beziehungsweise für Düsseldorf oder den HSV, die Kieler noch einzuholen? Oder haben die jetzt einfach untermauert, auch jetzt wieder mit dem nächsten ganz überzeugenden 0-Sieg, dass sie da uneinholbar sind?
Ja, ich glaube, das, was ganz, ganz wichtig ist bei dieser Geschichte, ist, dass ja viele direkte Duelle noch stattfinden. Also sogenannte 6-Punkte-Spiele, wie man sie auch gerne nennt. Und ich glaube, da kann durchaus schon nochmal das Momentum in die ein oder andere Richtung kippen, sowohl für Düsseldorf als auch für den HSV als auch für Kiel. Das sind einfach Spiele, wo Tagesform entscheiden kann. Ich finde es einfach nach wie vor unglaublich und ich hätte es auch nicht ahnen können. Und ich war ja auch eigentlich jemand, der ja gerne gegen Kiel ein bisschen geschossen hat, beziehungsweise gesagt hat, die werden das nicht halten auf Dauer. Gerade nach dem schwachen Rückrundenstart habe ich mir gedacht, okay, da ist jetzt langsam die Luft raus, aber Pustekuchen, stehen jetzt ganz oben in der Tabelle, 6 Punkte vor Düsseldorf, was natürlich schon ein gutes Polster ist, wenn man bedenkt, dass es jetzt tatsächlich nur noch 5 Spieltage sind. Also jetzt beginnen wirklich die Wochen der Wahrheit, das kann man nicht anders umschreiben. Und grundsätzlich kann man sich in dieser Liga alles vorstellen, nur was eigentlich sehr, sehr vielen Mannschaften fehlt, gerade auch in den letzten Wochen, ist eigentlich Kontinuität. Und es gibt kaum Mannschaften, die jetzt mal 3 Spiele oder so am Stück gewonnen haben. Und wenn man keine Serie startet, dann ist es unglaublich schwierig bis fast unmöglich, da nochmal 5 bis 6 Punkte zum Saisonspurt aufzuholen, weswegen ich zum Fazit komme. Ich glaube, Kiel, wie ich auch schon in der Spieltagsanalyse gesagt habe, kann sich eigentlich nur selbst schlagen.
Ja.
Ja, aber da sind auf jeden Fall dicke Brocken. Also das muss man jetzt auch nicht vergessen, sage ich mal. Die spielen in Hannover, wie du gesagt hast, Tom. Die spielen noch beim HSV. Das sind auf jeden Fall noch schwierige Spiele. Aber Kiel ist halt eine Mannschaft, die eine Serie gestartet hat. Die haben jetzt 5 Spiele in Folge gewonnen und alle zu null. Und die wissen halt, wie es geht. Und die sind halt ein eingeschworene Truppe, sage ich mal. Und die werden auch in Hamburg alles geben. Und auch selbst wenn die da Punkte liegen lassen werden, können die direkt eine Woche darauf zu Hause gegen Kaiserslautern wieder alles gut machen. Also ich glaube nicht, dass Kiel sich das nehmen lässt. Also ich bin da auch deiner Meinung, die werden sich höchstens nur noch selbst schlagen. Aber ich sage nochmal, also ich ganz gewagte These, aus den letzten 5 Spielen werden sie trotzdem noch 2 verlieren.
Ja, okay, das ist eine interessante These. Ich habe auch gerade gemerkt, ich habe gesagt, die Kieler spielen daheim auf dem Betzenberg gegen Lautern. Das ist natürlich der nächste Fauxpas in Richtung Lauterer Richtung. Habt ihr vielleicht nicht gemerkt, da war ich gerade. Entschuldigung an der Stelle.
Ja, stimmt.
Auf dem Betzenberg ist natürlich der erste FC Kaiserslautern zu Hause und nicht unser nördlichstes Stürfe. Team der Liga. Und für mich ist, glaube ich, am interessantesten jetzt, also ich sag, Kiel ist erstmal zu gut, um davon zu ziehen. Stand jetzt, Montag, den 15.04., 21.56 Uhr. So spät haben wir auch noch nie aufgenommen. Aber bei einer Niederlage gegen den HSV jetzt am nächsten Spieltag im Volkspark, glaube ich, können die auch nochmal anfangen zu wackeln. Ich finde, bei St. Pauli hat man es jetzt ganz gut gesehen, über die reden wir auch noch. Die haben gegen Karlsruhe verloren, jetzt gegen Elversberg. Auf einmal ist so ein bisschen komisch. Ich saß neben Arne, als ich am Sonntag die tollen Zwischenstände von St. Pauli mitbekommen habe. Und da war auch direkt so bei mir, diese Sicherheit der letzten Wochen, die war auch auf einmal wieder so ein bisschen am Wanken, weil man dann doch schnell rauskommt, weil diese Liga einfach verrückt ist. Also, keine Ahnung, sowas wie Leverkusen jetzt in der ersten Liga gemacht hat. Gut, das gab es auch in der ersten Liga, dass ein Team ungeschlagen Meister wird, noch nicht. Aber ja, in der zweiten Liga passiert sowas erst recht nicht. Wie gesagt, wir hatten Köln mit der Ausnahmesaison, aber ansonsten ist es da immer eng, eben weil kein Team eben, woher auch dieses Selbstbewusstsein hat, klar die beste Mannschaft zu sein. Es ist nun mal nicht die oberste Liga im deutschen Fußballhaus, auch wenn es von den Namen der Teams her mittlerweile für mich zumindest deutlich interessanter ist, die zweite Liga zu gucken. Aber auch dazu gleich mehr, warum ich vielleicht manche Sachen so sehe, weil ich habe heute so eine HSV-Frage drin, da muss ich vorher was erklären, damit es hier kein Fauxpas gibt. Aber dazu später. Und wenn jetzt gegen den HSV Kiel verlieren sollte, glaube ich, können die doch nochmal wanken. Da bin ich vielleicht der Einzige, der sagt, die können sich nicht nur selbst schlagen, sondern wenn jetzt der HSV daheim im Volkspark früh einen einschenkt, die Eis so hinten liegen, dass er vielleicht so 2-0, 3-0, 3-1 mal ausgeht, dann weiß ich nicht, wie sehr die da ins Wanken kommen. Jetzt mit dem Tabellenplatz, mit dem Lauf ist natürlich schön, aber ich kenne das Gefühl von vor 3 Wochen. Das kann sich auch ganz, ganz schnell drehen. Also ich sehe die noch nicht durch. Nächsten Spieltag, wenn die gegen den HSV gewinnen im Volkspark, sage ich herzlichen Glückwunsch. Da sehe ich die nicht daheim gegen Kaiserslautern verlieren, auch sorry Domi an der Stelle. Und auch nicht gegen Hannover, weil wenn wir jetzt gleich das Restprogramm durchgehen, die habe ich nicht mehr mit reingenommen, genauso nicht wie Karlsruhe oder Greuther Fürth, weil mir das, oder Hertha, weil mir das einfach zu unkonstant ist. Da sind auch die Punkte, finde ich, nicht so, dass die in einem Spieltag an Hamburg vorbeiziehen könnten und die sind nur auf dem 4. Platz. Also sehe ich das bei Düsseldorf erst recht nicht. Deswegen dachte ich mir, können wir uns das ein bisschen sparen. Und wenn das für euch okay ist, würde ich dann zu St. Pauli übergehen.
Ja, Moment, wir können da, glaube ich, einen ganz guten Übergang machen. Ja. Also zum einen fand ich es ja fast schon überraschend, dich mal so in der Situation zu sehen, dass du auf einmal, sag ich mal, ein bisschen Bammel bekommst, dass da vielleicht irgendwie noch was schief gehen könnte bei St. Pauli, weil die ja eigentlich über die Saison hinweg die konstanteste Mannschaft waren. Die haben zwar einen Punkt weniger gerade als Kiel, aber man hat trotzdem nicht das Gefühl, dass Kiel über die Saison hinweg die beste Mannschaft war. Ja, die haben jetzt in den letzten beiden Wochen einfach 2 bittere Niederlagen hingenommen. Ich würde sagen, dieses Wochenende war sogar nochmal deutlich schlimmer. Du hast 4 Gegentore bekommen, vier Gegentore gegen Elversberg zu Hause, was irgendwie überhaupt nicht gehen darf. Und man hat sich einfach in so einer Situation gesehen, wo du auf einmal nervös wirst als St. Pauli-Fan, wo ich gesagt habe, ja, jetzt macht ihr mal nicht ins Hemd, so sieht doch noch eigentlich alles ganz, ganz gut aus. Aber klar, man kennt die zweite Liga mit ihren Tücken und es kann immer mal wieder was passieren, ja, was man nicht erwartet. Und geh ruhig nochmal drauf ein, kurz.
Ja, die Sache ist, also die Nervosität kommt jetzt auch, und das soll jetzt wirklich kein Schuss in Richtung Hamburg sein, aber als ich Hamburg als Verfolger hatte für St. Pauli auf dem Kopf, hat sich das für mich besser angefühlt als Düsseldorf, weil Düsseldorf ist für mich mehr im Flow. Hatte ich vor 4 Wochen oder so schon mal den Take, dass die nächstes Jahr für mich zu den Aufstiegskandidaten zählen, und seitdem sind die komplett eskaliert. Und keine Ahnung, die kommen jetzt so mit so einem Aufschwung, in einem Lauf. St. Pauli ist aus dem Lauf raus, das kann dann nochmal auch da jetzt, wenn es am nächsten Spieltag wieder ungemütlich wird, und da haben wir dann den Übergang vielleicht, das kann dann nochmal richtig eklig werden. Und ja, darauf habe ich keinen Bock. Dafür war die Saison wirklich, wie du sagst, konstant einfach eigentlich zu gut, als man sich das dann da in den letzten Spieltagen herschenkt. Also das ist eigentlich HSV-like, sich das in der Rückrunde dann noch zu vermiesen. Da muss ich St. Pauli von Nachbarn nichts abgucken.
Ja, sieht ganz danach aus. Und jetzt spielt am nächsten Spieltag Holstein Kiel beim HSV. Du als St. Pauli-Fan stehst da auf jeden Fall zwischen den Stühlen. Du hast für beide Mannschaften nicht unbedingt die größten Sympathien, aber jetzt rein aus rationaler Sicht, was ist für dich als St. Pauli-Fan das Wunschergebnis?
Eigentlich sogar ein Unentschieden. Tendenziell müsste ich sogar sagen, und das ist wirklich kein Schuss in eure Richtung, lieber Kiel gewinnt, weil das kann ich euch versprechen, es ist mir wirklich am Ende ganz egal, ob St. Pauli als Erster oder Zweiter aufsteigt. Die zweite Ligaschale sieht eh hässlich aus. Brauche ich nicht. Hauptsache St. Pauli steigt auf, und dann ist mir lieber, dass Platz 4 oder 3 weg ist, als dann Kiel davonzieht. Meinetwegen sollen die machen. Das ist nicht das Interessante für mich. Interessant ist einfach nur, dass sie sicher aufsteigen. Deswegen wäre mir Unentschieden natürlich am liebsten. Dann könnte man bei einem Sieg in Hannover vorbeiziehen. Aber wenn Kiel dann den Auswärtssieg holt und dann davonzieht, dann ist das für mich auch in Ordnung.
Ja. Ja, das ist auf jeden Fall ein Spieltag, der es in sich hat, also der nächste. Ja. Ja, St. Pauli spielt in Hannover, HSV gegen Kiel und Düsseldorf zu Hause gegen Fürth ohne ihren Top-Torjäger Cholles, der gelb gesperrt fehlen wird. Das, also klar ist da trotzdem Düsseldorf auf jeden Fall in der Favoritenrolle.
Aber Muri, riecht da bei dir schon so, dass du was witterst?
Nee, also das, guck mal, ganz ehrlich, von uns drei muss ja irgendjemand ein bisschen Optimismus reinbringen in die ganze Sache. Und es wäre natürlich cool, wenn Düsseldorf oder Hamburg irgendwie sich da noch einschalten. Ist natürlich sehr, sehr unwahrscheinlich, aber wir haben es auch vor 2 Saisons gesehen, dass es noch möglich ist, ja, sage ich mal. Also ich gebe die Hoffnung nicht auf. Da kann auf jeden Fall noch was passieren. Aber letzte Woche habe ich auch schon gesagt, Düsseldorf ist für mich auf jeden Fall, was den internen Wettkampf zwischen HSV und Düsseldorf angeht, schon weit vorne und hat auch da die besseren Chancen, auch was das Restprogramm betrifft. Wir gehen ja nochmal drauf ein, ja. Nochmal im Ganzen. Ja. Aber ja, weil das ist dann im Endeffekt halt auch nächste Woche ist halt krass. Also was da abgeht, da entscheidet auch eigentlich
vieles. Der nächste Spieltag ist wirklich sehr interessant, deswegen gut, dass wir heute den Aufstiegscheck machen mit dem Restprogramm und nächste Woche dann das einfach noch verwerten können, was wir uns hier selbst vorlegen. Aber auch, das darf man nicht vergessen, St. Pauli muss noch in den Volkspark. Und auch da wäre es mir lieber natürlich, wenn der HSV jetzt gegen Kiel verliert und St. Pauli einen Punkt holt gegen Hannover, dann hat man schon mal wieder einen Punkt auf den HSV mehr gut gemacht, der dann vielleicht als Puffer ganz gut ist, wenn man weiß, der HSV kann dann auch nicht direkt vorbeiziehen. Weil jetzt mag man sich nur mal vorstellen, gegen Hannover klappt es nicht so gut. Man verliert auch wieder auswärts, weil da die dann wieder eine gute Leistung bringen auf einmal. Der HSV gewinnt gleichzeitig gegen Kiel. Eine Woche später spielt St. Pauli gegen Rostock, zwar daheim am Millerntor, aber gegen Rostock ist halt immer aufgrund der Fan... der Differenz in der Fankultur, ja, ein dynamisches Spiel, das hast du diplomatisch umschrieben. Und dann, keine Ahnung, brennen da auch die Nerven durch, von außen die Hitze, dann der Druck auf einmal, weil man Düsseldorf im Nacken hat. So, und dann muss man in den Volkspark. Und dann stellt euch mal vor, dass der HSV nur noch 2 Punkte hinter St. Pauli. Dann ist aber nicht mehr so lustig. Und deswegen wäre es mir halt einfach lieber, dass, die müssen da nicht mehr unbedingt rankommen. Also erstmal soll sich St. Pauli safen, dann kann von mir aus der HSV in die Relegation. Aber bevor das nicht ist, muss ich erstmal gucken, dass St. Pauli da hochkommt. Ja, und damit habe ich
es ja auch... Ja, da höre ich eigentlich auch ein bisschen bei dir raus. Ja, komm, sorry.
Naja, du hörst ja Respekt vom HSV raus, natürlich.
Ja, genau, und das ist halt auch an der Stelle auch einfach wichtig, weil wir sind halt einfach alle drei oder sagen wir alle vier etwas vorsichtiger, was so Prognosen angeht, weil du weißt halt einfach nicht, was abgeht und es sind noch 5 Spiele. Klar, wir haben jetzt gesagt, okay, wir werden nicht die Absteiger so krass thematisieren, aber ich würde schon sagen, dass wir vielleicht nach dem Ganzen nochmal kurz auf den nächsten Spieltag zumindest eingehen, weil es noch da direkte Duelle gibt und ich gern eure Einschätzung hören würde.
Ja, machen wir auf jeden Fall noch. Ich würde aber erst sagen, lass uns nochmal diesen kompletten Aufstiegsdusel, der momentan stattfindet, nochmal ein bisschen genauer unter die Lupe nehmen. Muri, am Wochenende hat ja Hamburg gegen Magdeburg gespielt. 2:2 war der Endstand und du schienst mir sehr, sehr euphorisch, muss ich sagen, dafür, dass, sage ich mal, eine Mannschaft mit Aufstiegsambitionen in Magdeburg nicht über einen Unentschieden hinauskommt und Düsseldorf sich jetzt erstmal abgesetzt hat. Was stimmt dich so positiv, sage ich mal, in der Gesamtsituation oder was hat dich da so erfreut an den 90 Minuten?
Nee, also ganz ehrlich, also wir müssen auch mal den Ball ein bisschen flach halten. Das ist jetzt, vielleicht strahle ich das ein bisschen anders aus. Ich weiß schon, dass da 2 Punkte auf jeden Fall zu wenig waren, ganz klar. Aber du musst dir auch vorstellen, du hast in der 24. Minute halt eine rote Karte gehabt, ja. Dann spielst du fast 70 Minuten lang ein Mann weniger gegen eine spielstarke Mannschaft. Also wir wissen ganz genau, wie Magdeburg Fußball spielen kann. Auch wenn sie jetzt gerade die letzten Wochen ein bisschen im Formtief waren, wissen wir, dass sie einfach den Gegner schön, schön laufen lassen können. Und das genau wie unser Podcast, ja. Aber Hamburg kam halt in der zweiten Halbzeit zurück. Die haben mit einem Mann weniger gespielt und ich fand, da hat wirklich nur eine Mannschaft für Gefahr gesorgt und das war HSV in der zweiten Halbzeit. Und ich sag euch ganz ehrlich, das Spiel hätten die auch gewinnen können. So viele Großchancen, wie die liegen lassen haben. Also ich weiß nicht, ob ihr die vollen 90 Minuten geguckt habt, aber das, was ich in der zweiten Halbzeit gesehen habe, darauf kann man stolz sein, auch als Fan, sag ich mal. Klar ist das Ergebnis scheiße, du willst die 3 Punkte, du hättest die 3 Punkte holen müssen, aber wenn man die Situation jetzt nimmt, und fast 70 Minuten Unterzahl spielt, ist ein 2:2 eigentlich noch ein Erfolg gewesen in der ganzen Geschichte.
Ja, ich sag mal, schlimmer geht immer, klar, aber unterm Strich hast du halt wieder nur einen Punkt geholt, du hast wieder individuelle Fehler defensiv gehabt, wie schon damals unter Tim Walter, du hast eigentlich überhaupt keinen unglaublichen Unterschied gemerkt, was das Spielerische angeht und klar, man braucht auch noch Zeit mit Baumgart, das ist absolut richtig und dem muss man auch Zeit geben. Aber ganz im Ernst, 1 Punkt ist zu wenig. Und klar hast du dich dann noch schön zurückgekämpft und es ist dann schön, dass die Spieler dann nicht aufstecken und noch wirklich alles geben. Stimme ich dir absolut zu. Aber es ist einfach zu wenig für die Ansprüche, die dieser Verein schon seit Jahren hat, die diese Mannschaft eigentlich auch haben sollte mit diesem Kader. Klar, es fehlen auch einige Spieler. Ich bin froh, dass Dompe wieder zurückkommt. Wahrscheinlich auch nächste Woche von Anfang an ran darf. Dass ein Glatzel wahrscheinlich wieder von Anfang an ran darf. alles Spieler, die uns gefehlt haben, aber diese Dummheiten, ja, das, was uns eigentlich in den letzten Monaten immer so schwach gemacht hat, weswegen ja auch letzten Endes Tim Walter geflogen ist, diese dummen individuellen Fehler in der Hintermannschaft, das war alles wieder zu sehen gegen Magdeburg. Und auch unter Tim Walter haben wir oftmals Moral gezeigt, wenn es erstmal scheiße lief. Das können wir immer noch, aber dann ist es vielleicht sogar eher, dass der Kader an vielen Stellen einfach so nicht richtig zusammengestellt wurde für das, was man eigentlich auf dem Tableau sehen möchte. Und dann ist es wahrscheinlich, dass, wenn der HSV dieses Jahr nicht aufsteigt, wo es momentan eigentlich schon stark danach aussieht, dass du den kompletten Umbruch haben wirst. Ich glaube, Jonas Bolt wird nächstes Jahr nicht mehr sportlicher Leiter bzw. Manager sein, sondern da gibt es den Umbruch. Du wirst ganz viele Spieler verlieren. Laszlo Benes hat eine Ausstiegsklausel für ein Apfel und ein Ei, kann man sagen. Ludovic Reis wird höchstwahrscheinlich die Mannschaft dann verlassen. Also, wenn du es nicht schaffst und nicht checkst, in welcher Situation du dich gerade befindest, weil eigentlich brennt der Baum, das kann man nicht anders so beschönigen, dann wird da ein ganz großer Umbruch stattfinden nach der
Saison. Also, ich glaube nicht, dass die nicht checken, um was es hier geht. Also, das hat man auch im Spiel einfach gesehen. Das war nach der roten Karte auf jeden Fall natürlich sehr, sehr schwierig, das Ganze nochmal in eine Richtung zu gestalten, dass du Spiel gewinnst. Aber du hast es bestmöglich noch gemacht aus der ganzen Geschichte. Und dieser eine Punkt kann verdammt wichtig sein. Und wenn du in das Spiel jetzt gegen, zum Beispiel jetzt, du spielst am Wochenende gegen Kiel und gehst
mit dieser Hoffnung? Einstellung
gegen Kiel.
Ja.
Ja, klar. Also, wir spielen doch jetzt nicht hier gegen Real Madrid oder gegen Manchester City. Also das ist doch zweite Liga. Du spielst zu Hause gegen eine Mannschaft, die wir vor der Saison noch, keine Ahnung, also auf dem 13., 14., 15. Tabellenplatz gesehen haben. Klar ist Kiel gut und alles drum und dran, die sind in einem Flow, aber HSV ist in der Lage, jede Mannschaft zu schlagen, gerade zu Hause. Und da würde ich auch einige Teams noch dazu aufzählen, die in der Lage sind, jedes Team zu schlagen. Also es ist eine ausgeglichene Liga und ich sag euch ganz ehrlich, vor zwei Saisons sah es noch viel schlimmer aus, also die Tabellensituation. Und da hat man den dritten Tabellenplatz noch sichern können. Und es sind nur 3 Punkte, auch für Fortuna Düsseldorf. Und Düsseldorf spielt noch gegen Kiel. Und das, also wie gesagt, wir haben noch wirklich viel vor uns. Es sind noch 5 Spiele, es sind noch 15 Punkte zu verteilen. Und ich finde schon, dass HSV jetzt gerade am Wochenende nochmal Charakter gezeigt hat und das Bestmögliche rausgeholt hat. Also das war verdammt wichtig, der eine Punkt.
Um euch beide zu beruhigen, wir haben sogar noch eine HSV-Frage. Wir können da noch ganz viel gleich drüber reden. Nichtsdestotrotz würde ich ganz gerne mal St. Pauli komplettieren. Denn nach dem Spiel gegen den HSV, wie es bis dahin aussieht, wie gesagt, der nächste Spieltag finde ich da sehr entscheidend. Steigt im
Volkspark auf.
Ja, das wäre, hör auf bitte, will ich gar nicht. Hoi, das wäre typisch. Das wäre schön. Ja, das wäre krass, aber danach kommen halt noch Osnabrück daheim und Wien Wiesbaden auswärts, wo ich auch im Stadion sein werde. Und die Spiele sehe ich dann eigentlich schon als machbare an. Also ich glaube, St. Pauli entscheidet sich wirklich in den nächsten beiden Auswärtsspielen beim kleinen HSV und dann beim großen HSV. Und ja, für Düsseldorf sieht das Ganze anders aus, finde ich, denn die spielen als nächstes erstmal daheim gegen Fürth und dann auswärts auf Schalke, die daheim, also in ihrer Weltdienstarena, ja so doch ein bisschen wie Real Madrid oder Man City auftreten, wenn man es jetzt ganz hochgreifen will, zumindest was die Rückrunde betrifft, aber dazu auch später noch eine Frage. Also auch 2 schwierige Spiele. Und dann noch nach dem Nürnberg-Spiel daheim Kiel auswärts, bevor man dann daheim gegen Magdeburg am letzten Spieltag gucken muss, für was es gereicht hat. Aber da sehe ich halt nicht so unbedingt die Auswärtsspiele so entscheidend an, wie es bei St. Pauli der Fall ist, sondern eher, dass man wirklich die Heimspiele jetzt gegen Fürth, einen teils noch direkten Konkurrenten, ich mache das mal in Klammern, weil jetzt doch, es ist eigentlich kein direkter Konkurrent mehr, es ist jetzt doch einiges an Land dazwischen. Interessant ist, und halt dann noch gegen Nürnberg, was so ein klarer Musik ist, dass man halt die sicheren Punkte da holt, weil ich glaube, gegen Kiel oder gegen Schalke auswärts gerade könnte es dann nochmal sehr brenzlig werden, und das ist halt die andere Situation. Düsseldorf muss die Punkte nicht aufholen, klar, für den direkten Tabellenplatz ja, aber um die Relegation zu verteidigen, müssen die erstmal keine Punkte aufholen. Das heißt, für die finde ich wirklich diese sicher geglaubten, jetzt mal in Anführungsstrichen, 3 Punkte oder 3-Punkte-Spiele daheim am wichtigsten.
Definitiv. Also die müssen zu Hause ihre Punkte holen. Dann haben sie die besten Chancen, auf jeden Fall ihren Tabellenplatz zu verteidigen. Oder wenn nicht, sogar nochmal auf den zweiten Tabellenplatz, auf den ersten Tabellenplatz hochzuschielen. Und da wird es ganz entscheidend sein, wie die zu Hause auftreten werden. Klar, die sind gerade momentan in einem sehr, sehr guten Flow. Und es ist schwierig, jetzt sich so vorzustellen, dass sie noch irgendwo Punkte liegen lassen, so also dumm Punkte liegen lassen wie der HSV, sage ich mal. Aber es ist trotzdem möglich und ich mache mir schon ein bisschen Hoffnung, was das nächste Spiel angeht gegen Fürth, dass sie da zu Hause eventuell Punkte liegen lassen. Die spielen ohne ihren besten Torjäger, ja, ohne Cholles. Und da will ich einfach mal sehen, wie das Ganze so abläuft ohne ihn, weil ja, ein verdammt wichtiger Spieler ist und irgendwo auch die ganze Mannschaft trägt.
Er macht zumindest in der Offensive die Musik. Das kann man auf jeden Fall so sagen. Wenn es keine Tore sind, dann flankt er den Ball unnachahmlich. Ja. Der macht einfach die Nadelstiche in der Offensive. Der ist der Unterschiedsspieler dort. Das kann man nicht anders sagen. Und Fürth hat vielleicht neues Selbstvertrauen geschöpft. Die haben ja gegen Kaiserslautern gewonnen, haben die Negativserie beendet. Also vielleicht haben die auch nochmal Bock, da vielleicht ein bisschen, ja, die großen Teams von oben, sage ich mal, zu ärgern. Aber unterm Strich hat Düsseldorf auf jeden Fall ein einfacheres Restprogramm als der HSV. Mehr in Anführungszeichen Pflichtsiege, was vielleicht auch ein Vorteil sein kann. Also, dass man in dieser Lauerstellung ist, dass man sich anstelle von Düsseldorf denkt, ja, eigentlich müssen wir ja gewinnen und eigentlich müssen wir ja den dritten Platz verteidigen. Und dann kommen halt wieder so diese Gedankenspiele, oh, reicht's dann doch noch? Fuck, jetzt sind vielleicht schon 70 Minuten gespielt, steht immer noch unentschieden, dass du dann irgendwie doch irgendwie nervös wirst. Das Einzige, was mich dann halt wieder negativ stimmt auf der anderen Seite, ist halt diese Inkonstanz des HSVs und vor allem auch dieses taffe Restprogramm, das muss man auch mal sagen. Also du spielst zu Hause gegen Kiel, Kiel ist halt einer der besten Mannschaften, muss man nicht weiter drüber reden. Dann spielst du in Braunschweig, die spielen wirklich um Leben und Tod momentan und die spielen auch eine sehr, sehr gute Rückrunde, die, für die geht es um alles. Und wir haben auch schon des Öfteren in Braunschweig unsere Probleme gehabt. Dann, wie gesagt, gegen St. Pauli immer absolut hitziges Duell. St. Pauli spielt auch eine überragende Saison. Wird kein Cakewalk, wie man so schön sagt. Und dann spielst du noch gegen Paderborn und Nürnberg, wo ich sage, das sind eigentlich so zwei Spiele, wo man meinen sollte, okay, das sind sichere Siege, weil für beide Teams geht es vielleicht um nichts mehr. Aber das sind dann ja auch oft die Spiele, wo dann Hamburg dumm aussieht. Also ja, ja, unterm Strich ist es einfach eine Wundertüte. Es ist eine Wundertüte.
Ja, gut, das
im Endeffekt, sorry, ich wollte nur eine Sache sagen, Arne, im Endeffekt können wir uns darauf einigen, dass wir, also dass wenn wir jetzt nicht gegen Kiel gewinnen sollten, dass
da ist der Zug wir abgefahren.
Raus sind.
Ja, ja.
Genau.
Ja.
Ganz einfach. Und das ist halt auch dann die Frage, die ich mir selbst stelle, so, schaffst du es gegen Kiel zu gewinnen? Ja, okay, dann kann vielleicht noch was gehen, dann wird vielleicht eine Euphorie losgelöst. Kann natürlich alles so passieren, vielleicht ist dann Kiel so ein bisschen am Schwanken, sage ich mal, Düsseldorf denkt sich, oh, wie HSV hat gewonnen gegen Kiel, was? Ist ja wie Manchester City oder Real, ne? Hat momentan drauf. Nee, das sind alle
einfach so Sachen, Champions mal, League.
Ja, das sind einfach so Mindgames, sage ich mal, bei den anderen Mannschaften. Und wenn HSV die Spiel nicht gewinnt, ja, dann sind die raus, ganz einfach.
Ja. Wird wahrscheinlich unterm Strich dann so sein, ja.
Man darf halt nicht vergessen,
Tom, eigentlich haben alle worum Mannschaften geht's?
Ja, ich wollte es einfach ein bisschen ja spannender machen für die Fans. Ja, ich habe gelacht, Arne, weil ich gerade nochmal geguckt habe. Und eigentlich musst du bei den Punkten auf Düsseldorf auf die 3 Punkte noch einen extra Punkt draufrechnen, weil ja 14 Tore Tordifferenz zwischen dem HSV und Düsseldorf sind. Und ich wage jetzt einfach mal stark zu bezweifeln, dass das noch krass drehen wird. Also ich glaube, Düsseldorf wird am Ende der Saison eine bessere Tordifferenz haben als der HSV. Und deswegen sind es 4 Punkte. Also musst du so gesehen, ja, quasi auf 2 Patzer hoffen von Düsseldorf und nicht nur auf einen. Das macht es natürlich nochmal deutlich schwieriger. Die Spiele vom HSV, das Programm hatte Arne korrekterweise schon gesagt. Es ist halt, ja, für den HSV, die müssen halt jetzt gegen Kiel gewinnen erstmal, um dann nochmal ein zweites Endspiel zu haben, eigentlich vermeintliches gegen St. Pauli nochmal daheim. Also ja, ich habe jetzt nicht Braunschweig genannt auswärts, weil, wie gesagt, es ist jetzt kein 6-Punkte-Spiel und es sollte eigentlich klappen, wenn man aufsteigen will. Weil wenn das nicht klappt, müssen wir uns gar nicht drüber reden, dass der HSV da nicht aufsteigen sollte. Aber wichtig ist jetzt erstmal quasi, ja, für den HSV ist jetzt ein bisschen wie DFB-Pokal. Erst jetzt, keine Ahnung, Achtelfinale oder Viertelfinale gegen Kiel, dann ja, gegen Braunschweig, Halbfinale und dann Finale gegen St. Pauli. Und dann kann man gucken, ob man einen Platz hat zum Verteidigen, weil dann sind die letzten beiden Spiele auch egal, wenn man bis dahin keinen von den direkten Konkurrenten geschlagen hat. Und falls dieses Szenario eintritt, wir sind das Restprogramm jetzt durchgegangen, ist meine Frage, wir haben es schon am Anfang ein bisschen angeschnitten, ob dem HSV bei einem Nichtaufstieg ein Ausverkauf der Unterschiedsspieler droht. Ich habe es in die Gruppe geschickt, Benesch, Reis, Glatzel, alle mit Ausstiegsklauseln, nicht unbedingt hoch, außer jetzt bei Reis. Ja, sind das dann die Spieler, die einen Unterschied machen beim HSV noch, die dann gehen, oder ja, ist das nur halb so wild, man greift nächstes Jahr einfach unter einen neuen Sportdirektor oder Leiter dann neu an?
Nee, das war ja das, was ich schon vor Wochen bzw. Monaten gepredigt habe, dass wenn es diese Saison nicht funktioniert, dann nochmal der komplette Umbruch stattfinden wird. Bolt hat jetzt 2 oder 3 Saisons sogar die Zeit gehabt, den Kader für den Aufstieg ready zu machen und die Mannschaft zu einen. Bis zu einem gewissen Punkt hat es sicherlich geklappt, aber die Ergebnisse zählen. Und wenn du nicht aufsteigst, dann wirst du einfach danach bemessen. Ich mag ihn eigentlich, ist ein sehr sachlicher, ruhig arbeitender Kerl, der eigentlich auch gute Verträge aushandelt, meiner Meinung nach auch gute Spieler an die Elbe geholt hat, für faires Geld, also auch nicht irgendwie dumm Geld ausgegeben, sondern wirklich gut geschaut, wie man das Geld investiert. Aber klar, wenn du diese Saison nicht aufsteigst, Reis hat den Anspruch, erste Liga zu spielen, hat schon Angebot aus Freiburg. Benesch ist der Spieler des HSVs diese Saison. Der wird auch in der ersten Liga dann wieder einen Platz finden bei einer guten Mannschaft. Da bin ich mir absolut sicher. Heuer Fernandes hat keine Lust auf die Verfolgerrolle und die Nummer 2 nur zu seinem Tor. Wird auch gehen. Und Robert Glatzel hat ja auch schon gesagt, er will erste Liga spielen. Und der wird dann wahrscheinlich nach Augsburg oder sowas gehen. Also die werden dir dann alle wegfallen. Wobei ich ehrlicherweise sagen muss, außer Reis und Benesch kann man die Abgänge verkraften dann. Ich glaube, ein Dompe würde bleiben, ein Muheim würde bleiben. Hadzi Kadunic könnte sogar auch nochmal ein Jahr geliehen werden. Also es wäre jetzt nicht so, dass du nur noch vor Schutt und Asche dastehst nach der Saison, sondern du hast dann die Chance auf einen Neuanfang.
Ja. Was ich jetzt komme, ist jetzt ein guter Zeitpunkt. Arne Muri, nehmt am besten euer Handy raus, drückt auf Aufnahme, dann habt ihr einen Klingelton, den ihr auf ewig anmachen könnt, wenn ich rangehe, denn ich sag's jetzt hier auf live, ohne mich zu schämen. Der HSV ist ein geiler Verein. So, das erstmal dazu. Und ich finde, so Spieler wie Reis, Benesch oder Glatzel, dass die dann gehen oder erste Liga spielen wollen. Ich frage mich, woher nehmt ihr euch das raus? Ihr habt es nicht geschafft für einen Verein, wo ich wirklich sagen muss, die Fans, wir waren jetzt da 2-mal, die machen top, top, top Stimmung. Die sind dabei, ob auswärts, ob daheim. Ihr bringt es nicht auf die Kette, den Verein da hochzubringen, als die Unterschiedsspieler, die ihr sein wollt, wenn ihr erste Liga spielen wollt. Wie kommt ihr dazu, dann den Verein verlassen zu wollen? Was hebt euch denn dann ab? Das ist das, was ich mich frage. Das finde ich nicht okay, das stört mich, klar, ich kann es verstehen, man will erste Liga spielen, das ist ein Traum, aber man hat sich dann, finde ich, auch einfach nicht verdient. Man hat sich das dann nicht verdient und gerade so ein Glatzel zum Beispiel, das ist kein Talent mehr, also der ist 30. Also, dann hast du es dir nicht verdient, es tut mir leid. Und und ich gehe auch dann quasi mit dem HSV immer so hart ins Gericht, klar, die Rivalität mit St. Pauli ist da ein Mitgrund, aber weil ich von so Vereinen auch einfach mehr erwarte, weil die eine andere Basis haben als Augsburg, als Heidenheim, als Darmstadt, da erwarte ich das einfach auch mehr. Und dass da mehr Erwartungen sind, dass da so viele Fans sind, das ist der Historie geschuldet, weil der Verein mal richtig was geleistet hat. Und das finde ich dann einfach schade. Deswegen will ich auch HSV, will ich Schalke in der ersten Liga haben, damit die Deutschland gut verkaufen, die Fans den deutschen Fußball gut verkaufen. Weil wenn sowas ist wie Frankfurt da in Barcelona in der Euroleague, was meinst du, wie interessant da auf einmal die Bundesliga für ein paar Leute geworden ist, die das gesehen haben? Und wenn du noch den HSV irgendwann mal wieder international haben wirst, jetzt wird's ganz verrückt, ich weiß, oder Schalke noch verrückter, dann ist es einfach geilere Werbung als, keine Ahnung, Freiburg. Auch wenn ich es denen gönne, auch wenn das gute Arbeit ist, auch wenn das toll ist, was der Streich da aufgebaut hat. Augsburg vielleicht, ja. Oder Augsburg vielleicht. Das ist einfach nicht das Gleiche, weil da nicht so eine Basis dahinter steht. Und das ist mein ganz großer Grund. Das war jetzt mein Take dazu. Und wie gesagt, da kriege ich einfach, ich kann es verstehen aus egoistischer Sicht, aber da kriege ich einfach, habe ich einfach kein Verständnis für Spieler wie Glatzel oder Reis dann zum, ja. Sie haben ja noch nichts gemacht, aber wenn das jetzt passieren sollte, das würde ich denen schon stark ankreiden. Das würde das, ich finde das krass unsympathisch, wenn man es selbst nicht gewuppt hat, aufzusteigen mit so einem Verein, mit so Fans und dann sich da, keine Ahnung, nach Augsburg verpisst.
Also, erstmal hast du geredet wie ein Löwe, muss ich dir erstmal kurz zusprechen, definitiv.
Dankeschön.
Also, es war auf jeden Fall alles richtig, was du gesagt hast und ich finde es jetzt zum Beispiel, was, wenn ich jetzt auf Robert Glatzel eingehe, also ich bin auch wirklich sehr, sehr enttäuscht von ihm, was diese Saison so abgegangen ist bei dem. Also die Leistung ist natürlich unterirdisch, gerade die Rückrunde katastrophal. Da muss ich dir auf jeden Fall nur beipflichten. Da ist es mir auch wirklich, ehrlich gesagt, scheißegal, ob er den Verein verlässt. Und auch bei einem Reis ist es mittlerweile scheißegal, ob er den Verein verlässt. Klar, hat er immer so sich mit dem Verein identifiziert und alles drum und dran, aber wie du schon sagtest, die haben noch nichts für diesen Verein gerissen, dann nimm ich mir vielleicht die 2-3 Millionen, die wir von dem Spieler bekommen und hole Spieler, die wirklich Bock drauf haben und gierig sind und neue Spieler, ja, und bauen von neu auf. Also bei Kiel hat es auch funktioniert oder funktioniert es bis jetzt, sagen wir es so. Ja, ich will noch nicht den Tag vor den Abend loben,
ja,
aber ihr wisst, was ich meine. Und auch ein Benesch war letzte Saison, hat er für mich keine wichtige Rolle gespielt. Diese Saison zeigt er, was er drauf hat, und den will ich da ein bisschen rausnehmen, sage ich mal, weil er wirklich jedes Spiel fast 100% gibt und immer irgendwo der Unterschiedsspieler ist. Auch jetzt gegen Magdeburg war er für mich der beste Mann auf dem Platz. Auch als Dompe drin war im Spiel, hat er natürlich dieses gewisse Etwas, was HSV braucht momentan. Und das gewisse Etwas habe ich auch bei Reis gesehen, bei Glatze gesehen, aber die sind momentan einfach komplett unterirdisch, was die Leistung betrifft. Und deswegen ist mir auch wirklich scheißegal, ob die den Verein verlassen oder nicht. Da können neue Spieler kommen. Und ich sag euch immer, ich sag euch, wie es ist so. Kein Spieler ist größer als der Verein. Das ist ein 0815-Satz, ja, ich weiß. Aber es ist einfach so, was jetzt gerade die Situation betrifft. Es ist mir wirklich scheißegal, ob die da sind oder nicht. Es gibt immer Spieler, die Rollen ersetzen können und aus meiner Sicht sogar besser gestalten können. Weil da sind keine Führungsspieler auf dem Platz. Also wirklich, das Beste, was passieren kann, ist, wenn Vuskovic zurückkommt. Sage ich euch ganz ehrlich. Da habe ich wieder Hoffnung, da bin ich wieder Feuer und Flamme. Ich weiß ganz genau, was da abgehen kann. Weil das ist so ein Spieler, der wirklich Mentalität reingebracht hat, der vorangegangen ist, der so ein bisschen das neue Gesicht vom HSV war. Aber keine Ahnung, ja, wie du schon sagtest. Also die haben bei HSV nichts gerissen und dann sich mit irgendwelchen Angeboten da auseinanderzusetzen, ist aber auch verständlich, weil so ein Glatzel ist jetzt in einem gewissen Alter, sag ich mal, der kann vielleicht jetzt noch einmal Bundesliga spielen, weil...
Das ist halt das Geschäft auch.
Ja, so mehr ist da auch nicht drin, aktuell.
Ja, natürlich ist es auch auf individueller Ebene verständlich, aber wie gesagt, ich finde, du bist im Leistungssport und du hast es dir nicht verdient. Es tut mir leid, er hat es sich nicht verdient, wenn er nicht aufsteigt mit dem HSV, weil es ist, die haben den höchsten Etat, die haben... wahrscheinlich auch den breitesten Kader, was die Qualität betrifft, auf dem Papier. Ja, und dann hast du es dir halt nicht verdient. Und natürlich, ich muss auch nochmal sagen, beim HSV ist Aufsteigen wahrscheinlich schwieriger als bei Kiel, wenn man in den Spitzenpositionen ist. Für Kiel ist es schwieriger, oben mitzuspielen, da hinzukommen, sich da was zusammen aufzubauen, klar. Aber wenn Kiel erstmal oben ist, das ist für die ein Gewinn. Also das ist jeder Spieltag in den Top 3 ist für Kiel ein absoluter Gewinn für die Fans. Das sorgt für Euphorie. Und beim HSV ist halt das Problem, sobald du auf Platz 3 bist oder Platz 2 bist, hast du was zu verlieren. Aber richtig, da ist einfach ein anderer Druck. Und das ist halt das, was so vielleicht ein bisschen die Schwäche der Traditionsvereine ist. Einfach, da ist die Erwartung einfach viel höher. Wenn jetzt Bayer Leverkusen deutscher Meister wird, da ist aber Euphorie und super und Stuttgart wird Dritter und alle finden es richtig geil. Gut, Stuttgart ist auch ein Traditionsverein, aber hatte auch jetzt schwierige Phasen hinter sich. Aber wenn Bayern Zweiter wird, ist eine Katastrophe, weil die haben den größten Etat der Liga, auch den besten Spieler, auch den besten Kader auf dem Papier, und da wird dann einfach mehr erwartet. Und dasselbe kannst du auch auf den Zweitliga-Fußball übertragen, weil das sind auch noch Profis und die müssen auch keinen Nebenjob machen und denen geht's auch gut. Nur vom Fußball spielen. Also aus persönlicher Sicht finde ich, ein Spieler muss sich das verdienen, aufzusteigen. Das sehe ich bei Glatzel nicht an der Leistung. Wenn Augsburg sagt, das passt, also jetzt einfach nur Augsburg, kann ja auch sein, dass ein anderer Verein anklopft, das passt, wir nehmen ihn trotzdem, dann ist das gut für Glatzel. Ja, aber...
Mittlerweile gehe ich, glaube ich, nicht davon aus, dass irgendjemand Bock hat, den zu verpflichten. Vielleicht irgendwie als dritten Stürmer oder sowas. Ähnlich jetzt, keine Ahnung, wie bei Polter, wo der jetzt nochmal zu Darmstadt gewechselt ist. Was auch so völlig irrelevant ist, weil ja, hat der wirklich auch nichts gerissen dort. Naja, im Endeffekt, jetzt um das Thema ein bisschen zu beenden, ist kein Spieler irgendwie größer als der Verein und von daher würde ich sagen, geht alle, macht was ihr wollt, aber das ist dann auch scheißegal. Wenn du dich mit dem Verein identifizieren möchtest, dann bleibst du, zeigst, was du drauf hast. Haben die ja letzte Saison eigentlich auch gemacht, da dachten wir auch alle, dass die wechseln, Reis, ein Glatzel, ein Heuer Fernandes etc. Da haben wir auch alle gedacht, dass die gehen. Die sind alle nochmal geblieben. Fernandes könnte auch wechseln. Der ist ja jetzt auch nur Nummer 2 hinter Raab und meiner Meinung nach, auch wenn viele andere Meinung sind, finde ich, dass Raab sich das absolut verdient hat und auch bestätigt, warum er jetzt neue Nummer 1 ist. Hat zwar einen Fehler gemacht jetzt, hat einen Elfmeter verschuldet, aber trotzdem hat er wirklich, wirklich super Bälle raus, also super Bälle gehalten und auch die letzten Wochen war der stark und ich finde, mit so Spielern musst du halt einfach den neuen Weg gehen und da gehört für mich, keine Ahnung, so ein Glatzl einfach nicht mehr dazu.
Du gehst einfach mit einem Wechsel den Weg des geringsten Widerstands und du musst einfach als Spieler in gewisser Weise eine Identifikationsfigur sein für den Verein, für die Fans. Du musst dich einsetzen für deine Mitspieler, du musst zeigen, dass du Bock hast, für den Verein da zu sein, dass du auch mal bereit bist, irgendwie Scheiße zu fressen oder auch mal irgendwie durch eine schwere Zeit zu gehen. Und gerade wenn du aufsteigen willst, dann brauchst du halt Charaktere. Und wenn dann so Leute, sage ich mal, nach ein, zwei Jahren sagen, okay, ich gebe jetzt auf, ich gehe einfach jetzt so in die erste Liga über eine andere Station, weil das für mich als Karriereschritt die logische Konsequenz ist, dann lass es so sein. Aber dann beweist es ja, dass es vielleicht vom Charakter her dann nicht unbedingt die Spieler waren, die richtig oder die nötig waren, um diesen Schritt zu gehen. Aber auch alles Zukunftsmusik. Wir haben noch 5 Spieltage, wo einiges noch passieren kann.
Noch eine Sache? Ja. Sorry, noch eine Sache. Und das meine ich auch verdammt ernst. Wir haben einfach keine Spieler, so wirklich die auch mal so die Eier auf dem Platz zeigen. So, weißt du, ich meine so richtig so. Wir haben keinen Jackson Irvine zum Beispiel. Ja. Wir haben keinen Jackson Irvine, wir haben keinen Lewis Holtby jetzt zum Beispiel, ja. Da ist keiner dabei, der irgendwas ausstrahlt. Auch Sebastian Scholau ist für mich kein Spieler, der irgendetwas ausstrahlt. Also klar ist er wichtig für die Mannschaft, aber auch nicht mehr, Alter. Das ist für mich kein Kapitän. Sorry, also der Kapitän gehört für mich viel mehr dazu. Ja. Der muss auch richtig vorangehen, der muss wirklich zeigen, dass er zu 100% auf dem Platz aktiv ist. Und wenn ich die ersten Minuten sehe, von dem jetzt zum Beispiel gegen Magdeburg am Wochenende, der stand komplett neben sich. Also wirklich ein Fehlpass nach dem anderen gespielt. Also der hätte auch ein Tor auf jeden Fall verschulden können. Also es war für mich einfach zu wenig. Das ist auch, die Kapitänsrolle ist für ihn ein Stückchen zu hoch. Auch wenn ich es vielleicht nicht so zu 100% sagen kann. Ich weiß nicht, was in der Kabine abgeht. Ich weiß nicht, was im Training abgeht. Natürlich, aber nach außen strahlt er einfach keine Souveränität aus und auch nicht irgendwie so ein Kapitän oder so ein Führungsspieler, den man sich vorstellt.
Wirklich. Ja, wenn ich, guck mal, da muss man nur dran denken, wenn ich das vergleiche mit Leistner bei Hertha, der wurde gekommen, als er gekommen ist, der wurde da durch, der wurde angefeindet von den eigenen Fans und trotzdem bringt er da so eine Mentalität auf den Platz und hat die so für sich gewonnen. Und so Spieler mit dieser Mentalität, und klar, Mentalitätsdebatte ist in Deutschland sowieso so ein Ding, wird ja immer schnell vorgeworfen, aber ich finde wirklich, beim HSV fehlt so, wie Muri gerade komplett richtig gesagt hat, so ein Mentalitätsspieler, der auch einfach so, ja, mal giftig wird, wenn es ungemütlich wird, auch unbequem wird. Und ich meine jetzt nicht wie Drexler Kakao gegen die Wand schmeißen, sondern auch wirklich mal Tacheles redet.
Ja.
Ja.
Auch mal unangenehme Themen ansprechen, auch mal sich vielleicht im ersten Moment zum Buhmann machen, was aber letzten Endes der Mannschaft einfach weiterhilft, ja, so auch mal ein Arschloch sein zu können.
Auch einfach dann trotz allen Widrigkeiten, dann trotzdem, keine Ahnung, was man bekommt, sich dann trotzdem nochmal, gerade deshalb, weil man auch dann so Leuten, die einen Podcast machen, wie wir, das Maul stopfen will, sich nochmal, also das hören die eh nicht, aber wenn man es, oder die Medien, wenn die das da über sich lesen müssen, dann gerade nochmal sagen, den zeige ich es erst recht, sich dann nochmal so richtig in die Zweikämpfe extra reinwerfen, einfach noch giftiger spielen und einfach zeigen, so ist es mir egal, was da von außen kommt, wir sind ein Team, wir sind eine Einheit und ich reiß mir jetzt den Arsch auf für die Fans, und das habe ich beim HSV wirklich bei keinem Spieler das Gefühl.
Und das war auch in den letzten Saisons so. Also ich sag euch ganz ehrlich, wenn ich jetzt drüber nachdenke, ich weiß ehrlich gesagt nicht, wer jetzt seitdem HSV in der zweiten Liga war, so ein Führungsspieler bei HSV gewesen ist. Da waren immer so Spieler wie, keine Ahnung, Aaron Hunt, ein Kittel, sag ich mal, die im Vordergrund standen, aber die haben auch nichts ausgestrahlt. Also es war alles gute Fußballer.
Papadopoulos.
Kleber Reis.
Ja. Oder Sakai, was weiß ich, ja, also sorry, Leute, also da braucht man echt Spieler, keine Ahnung, die vorangehen, und oh ja, jetzt können wir das Thema auch abschließen. Ja,
gut, dann haben wir jetzt den Aufstiegskampf gut thematisiert, und ja, ich würde tatsächlich im Anbetracht der Zeit die Schalke-Frage auf nächste Woche verschieben, oder wollt ihr die noch heute unbedingt besprechen, weil es passt dann auch vielleicht ganz gut thematisch in den Abstiegskampf rein, wenn wir da das Restprogramm ein bisschen durchgehen. Und
Ja, guck mal, du kannst die Frage ja mal vorlesen und dann können wir wirklich nächste Woche können wir einfach mal wirklich besser nochmal drauf eingehen, weil dann haben wir auch
ja, vielleicht nochmal ein Beispiel. Die Frage ist natürlich ein bisschen flapsig gestellt, sind sich die Schalker zu schade, auswärts alles zu geben? Und das ist einfach eine klare Anspielung auf die Heimergebnisse, die stimmen. Man gewinnt gegen Nürnberg souverän 2-0, man schlägt sogar St. Pauli daheim, ist daheim, glaube ich, seit 4-5 Spielen ungeschlagen, lass mich nicht lügen. Sowas wird sein. Ja, warum denn nur dann daheim? Oder ist natürlich dann die Fans, die Mannschaft nach vorne pushen, weil die einfach den Unterschied machen bei Schalke. Wenn man keinen Unterschiedsspieler hat, machen vielleicht dann die Fans den Unterschied. Was ist es denn jetzt? Weil eigentlich in meinem Kopf,
ja, okay, wenn
wie ich vorhin argumentiert habe, sorry Muri, ist es ja so, dass diese Traditionsvereine mehr Druck haben. Und das hatten wir auch mal, Domi und ich hatten es, glaube ich, besprochen, wie das ist für den HSV und Schalke, ob die dann wegen dem Druck daheim vielleicht ein bisschen gehemmt sind, weil man Angst hat vor den Reaktionen der Fans. Aber da stimmen jetzt auf einmal die Ergebnisse. Also die peitschen sie ja schon nach vorne. Warum klappt es dann auswärts nicht?
Ja, da fehlen halt die Heimfans. Ja. Da fehlen halt die, also da fehlt halt die Stimmung und vielleicht die nötigen Prozente für das Selbstbewusstsein, sage ich mal, um da irgendwie auswärts zu performen. Aber die spielen jetzt gegen Elversberg. Okay, das war jetzt auch ein bisschen dumm. Ich hab zwar gesagt, wir können die Frage irgendwie auf nächste Woche verschieben, aber selbst wenn die gewinnen, ist es trotzdem eine grauenhafte Statistik. Also das ist,
ja
es ist einfach blöd und dumm gelaufen, sage ich mal, für die ganzen Schalker-Fans, für die Spieler, für den ganzen Verein, sage ich mal. Aber das Beste, was jetzt wirklich für Schalke... Also das Beste, was Schalke passieren konnte, ist, dass sie jetzt gegen Nürnberg gewonnen haben, weil du hast jetzt irgendwo so einen kleinen Polster erspielen können. Und vielleicht ist das irgendwo jetzt so, dass sie vielleicht ein bisschen befreiter aufspielen können, weil nicht mehr so stark der Druck herrscht. Weil ich glaube, mit einem Sieg jetzt haben die sich so gut wie gesaved.
Ja.
Auch wenn der punktetechnisch einiges noch zu machen geht, aber ich glaube wirklich, dass so ein Sieg, ja, und dann spielst du halt noch, keine Ahnung, gegen Osnabrück. Und gegen Rostock, glaube ich, wenn ich mich nicht täusche.
Ja, aber auch gerade bei der Quantität an Teams, die im Abstiegskampf noch sind, da sind ja 4, 5 Stück, 6 noch drin. Und Schalke hat da die besten Karten von den Teams, die ich noch in den Abstiegskampf mit reinzähle. Gut, Magdeburg noch bessere. Aber ja, trotzdem, gerade deswegen, auch wenn es punktgleich noch geht, weil es halt auch so viele Teams sind, sehe ich nicht die anderen Teams alle gewinnen und Schalke dann auf einmal jetzt da gleichzeitig alles verlieren. Das halte ich dann doch für
unrealistisch. Das ist es halt. Also, die waren einfach letzten Spieltag wirklich der Gewinner des Spieltags und das ist halt genau das, was die jetzt gebraucht haben. Die Saison soll einfach vorübergehen, die sollen von neu starten, die müssen hier und da wieder ein paar Transfers tätigen, ein paar Spieler aussortieren. Also da wird auf jeden Fall aufgeräumt nächste Saison, da bin ich mir sicher. Kleine Info, kleine News würde ich mal jetzt auch noch sagen. Doncor soll anscheinend ablösefrei nächste Saison zu Schalke wechseln. Ob das jetzt ein Unterschiedsspieler ist oder ob es ein Spieler ist, der irgendwie die Fans jetzt nochmal was hoffen lässt, ist sei mal dahingestellt. Aber die gehen jetzt einen neuen Weg und bin ich mal gespannt einfach. Die Saison soll vorübergehen und dann können die von Null starten, weil das haben die jetzt auch bitter nötig. Die Fans, die tun mir leid. Und das ist einfach geil, dass die jetzt noch die Liga gehalten haben. Das Gleiche wünsche ich mir natürlich auch für Kaiserslautern. Aber die anderen, ich weiß nicht, wie ich auch schon Wochen zuvor sage, die sind mir alle ans Herz gewachsen, sag ich mal. Ich würde jetzt, keine Ahnung, ich will jetzt nicht irgendwie Mannschaften auswählen und sagen, ja komm, die sollen absteigen,
weißt du?
Da ist keine Mannschaft dabei.
Ja, Rostock könnte von mir aus, nein, kleiner Spaß als St. Pauli-Fan, um mal ein bisschen zu kiezen. Nee, aber ich finde, es ist, wie du sagst, ist ein geiler Abstiegskampf dieses Jahr. Die werfen wirklich alles rein. Und um dann vielleicht auch mal den Arne.
Du hast dich von dem Shitstorm
ja, gerade so ein Glück gehabt. Und dann wieder den Arne auch zu Wort kommen zu lassen, würde ich gerne mal den Arne fragen, wo wir gerade beim Abstiegskampf sind. Gibst du mir da recht, dass ich sage, Lautern gegen wen ist nächsten Spieltag das geilste Spiel da zu gucken?
Ja, zu 100%. Also das ist so ein richtiges Friss- oder Stirb-Spiel. Du musst da egal ob du wen oder Kaiserslautern bist, du musst da mit offenem Visier rausgehen, keine Angst zeigen, du musst da auf die 3 Punkte gehen. Mit einem Unentschieden kommt keines der beiden Teams weiter. Und also eigentlich gerade für die Wiesbadener ist das eigentlich sogar ein Must-Win-Game. Obwohl die tabellarisch vielleicht besser da stehen als Kaiserslautern, weil ich finde, Wien hat ein echt hartes Restprogramm. Und ich glaube, wenn die dann gegen Kaiserslautern verlieren, die Spiele danach, also so rein aus dem Bauchgefühl sage ich, für Wien wird es dieses Jahr ganz, ganz eng tatsächlich.
Ich habe 2 weitere Spiele, wo ich auch sage, friss oder stirb. Und zwar einmal für Hannover, weil das ist wirklich, glaube ich, die allerletzte Chance, da irgendwie noch sich da im Aufstiegsrennen, da keine Ahnung, noch Chancen auszurechnen, weil wenn du jetzt nicht gegen St. Pauli gewinnst, bist du auch raus, ganz einfach. Und das Gleiche gilt einfach für Osnabrück. Die rein punktetechnisch ist da noch was drinne, aber du musst halt zu Hause gegen Braunschweig gewinnen, um da irgendwie noch die Chancen auszurechnen. Und das ist halt genau, das sind genau drei Spiele, die jetzt, wo ich sage, von der Kategorie friss oder stirb.
Da bin ich nicht d'accord mit dir, mein Freund. Also ich
bei welchen Punkten?
Bei Osnabrück oder bei, auf jeden bei Fall nicht, Punkten. Die sind für mich weg, das habe ich aber schon relativ früh betont. Sorry an der Stelle. Geht nie
ja, gegen, die sind weg.
Ja, geht
die
nie
sind
gegen weg. Die Fans.
Aber genauso, weg, gegen die Fans. Genauso immer, weg war ja St. Pauli für uns.
Ja, genau. Ja.
Genauso
ja,
weg war ja St. Pauli für uns. Verstehst du, was ich meine? Cool. Also deswegen, das ist so wirklich die letzte Chance. Und das ist halt auch so ein Spiel, wo die Spieler nochmal alles geben werden. Und auch der Trainer die ganzen Spiele heiß machen wird. Und die spielen zu Hause. Deswegen, also das ist die allerletzte Chance. Und
ich fand auch Arnes Take zu Aussage zu Lautern gegen Wien. Auf jeden Fall, da gehe ich zum Beispiel komplett mit. Das sehe ich auch so, dass Wien da jetzt leider momentan auch punktetechnisch zwar nicht, aber ich glaube nach dem nächsten Spieltag, weil mein Gefühl sagt mir, dass Lautern das machen wird und dann an Wien vorbeizieht, daheim auf dem Betzenberg, dass Wien dann wirklich gerade fußballerisch von den Teams jetzt mit die schlechtesten Karten hat. Da zähle ich noch Rostock dazu, aber ich glaube Braunschweig, Kaiserslautern, da stimmt's eigentlich. Jetzt nicht von den Ergebnissen, aber so von den Phasen, die im Spiel haben. Also ich sehe bei Kaiserslautern jetzt auch letzten Spieltag die erste Halbzeit da mehr bessere Phasen als oder längere bessere Phasen, als ich im Wena-Spiel sehe. Und deswegen, ja, wir hatten die Frage, glaube ich, mal zum Beginn der Rückrunde, ob der Wena-Fußball auf Dauer dieser Kampf zu Erfolg führen kann. Und da waren wir uns alle relativ einig, dass es ein Nein ist auf lange Zeit. Und jetzt sind wir haben es nicht mehr diese Saison zu glauben, vermarkt, Vermögen, ja, egal. Wir haben es diese Saison auf jeden Fall nicht mehr geglaubt, dass es passiert. Aber jetzt sind wir schon so weit, dass es diese Saison so ist. Und das finde ich sehr, sehr schade, weil in Wien hat sich echt was bisschen was jetzt aufgebaut, das auf jeden Fall eine Fankultur entwickelt, ist gerade was dabei. Und für die zweite Liga finde ich das dann doch ganz schön, aber das ist dann auch wieder das, was ich in der ersten Liga hätte. Lob ich dann jetzt hier bei Wien, aber das ist dann halt auch der Lokalpatriotismus und die sympathischen Fans, die man da kennt aus dem Verein persönlich. Liebe Grüße an der Stelle. Aber rein fußballerisch ist das natürlich sehr, sehr mau und auch kein Gewinn für die Liga, muss ich an der Stelle auch so hart sagen.
Da gebe ich dir recht. Du hast das Thema mit der ersten Halbzeit bei Lautern angesprochen. Ich habe da einen ganz interessanten Artikel gelesen bei Kicker. Falls ihr ihn nicht gelesen habt, dann würde ich euch gerne mal die Frage stellen. Was glaubt ihr denn, welchen Tabellenplatz belegt Kaiserslautern, wenn man jetzt nur die erste Halbzeit betrachtet?
Boah. Arne, du darfst zuerst.
Die haben so viele Spiele nach Führung vergeben, das darf man nicht unterschätzen. Und wenn du schon so fragst, dann wird es nicht irgendwie Platz 10 oder 9 sein, sondern eher so Platz 3.
Ja, knapp, sehr, sehr knapp. Es ist Tabellenplatz 4. Boah. Und mit 50 Punkten. Boah. Also das ist schon wirklich krass, was die alles liegen lassen haben. Und du musst halt zur Halbzeit glänzen, damit du da irgendwie in der zweiten Liga bestehen kannst. Und auch dieses Spiel hat Kaiserslautern gegen Wien noch lange nicht gewonnen. Weil, ich habe auch das Gefühl gehabt letzte Woche, dass sie gegen Fürth gewinnen. Erste Halbzeit hat mein Gefühl sich bestätigt. Zweite Halbzeit war grottenschlecht. Und sie müssen das halt gegen Wien durchziehen, weil die werden alles geben. Und genau bei dem Spiel kann alles passieren. So ein Spiel wie jetzt gegen Osnabrück vor ein paar Wochen noch, wo Kaiserslautern das Momentum hatte und das 3-2 noch gemacht hat. So Spiele wird es nicht immer geben. Und deswegen musst du das Spiel jetzt gewinnen, sonst sehe ich bei Lautern auch schwarz und das will ich einfach nicht.
Ja, das kann ich, kann ich voll verstehen. Zu den anderen Spielen vielleicht noch beim Ausblick. Ich muss sagen, wirklich jedes Spiel finde ich nächsten Spieltag absolut relevant, auch für die Tabelle, außer Nürnberg, Paderborn und Karlsruhe-Hertha. Da kann man auch sagen, gut, für Karlsruhe letzte Chance, wenn man die Alles-oder-Nix-Spiele dann nimmt, die Muri eben aufgezählt hat, was dann aus der Sichtweise richtig ist. Aber ich glaube einfach, der Zug ist für diese Teams abgefahren, für diese vier Teams. Ich glaube, da geht es noch um die goldene Ananas und ein bisschen TV-Geld. Oder was heißt ein bisschen TV-Geld? Es geht noch ums TV-Geld und darum, die Fans glücklich zu machen und persönlich zum Saisonende zu stimmen. Aber jetzt, es geht nicht mehr um die großen Sachen. Und ja, ob man da jetzt Braunschweig gegen Osnabrück nimmt, ob man da jetzt Düsseldorf nimmt, Schalke nimmt, die in Elversberg haben müssen, für die geht es um alle was und um richtig was. Und damit ist es auch alles höchst interessant. Interessant sind natürlich am interessantesten die direkten Duelle, wenn es dann, wenn dann wen auf den Betzenberg muss, wenn Kiel in den Volkspark muss, dass da halt nochmal, wenn Magdeburg nach Rostock muss, ins Hansestadion. Also es ist alles, ja. Das ist dann halt nochmal geiler, diese 6-Punkte-Spiele, aber an sich ist ja alles dann zu Saisonende hin jetzt interessant. Und das hast du in der Bundesliga tatsächlich jetzt auch. Wollte gerade wieder gegen die Bundesliga schießen, aber jetzt ist mir gerade aufgefallen, da ist ja auch enger geworden, Abstiegskampf, aber trotzdem ist es bei der zweiten Liga geiler, weil da gucken mehr Fans zu. So, und das war mein Take zum Ausblick. darf ich euch noch vielleicht mitnehmen auf die Reise, wenn nächsten Spieltag nicht dabei ist, wenn ihr euch nicht angucken könnt?
Sehr gerne.
Sehr gerne. Das höre ich doch gerne. Dann fangen wir doch mal direkt an bei eurem HSV. Da fehlt logischerweise Ramos nach der roten Karte. Dann nochmal ganz schnell die Frage, na gut, schnell ist es wahrscheinlich nicht, dumm jetzt von mir. Gerechtfertigt oder nicht gerechtfertigt?
Gerechtfertigt.
Kein Kommentar.
Kein Kommentar und gerechtfertigt. Okay, lassen wir so stehen. Zolles fehlt gelb gesperrt, hat Muri schon richtigerweise gesagt. Bei Kräuter Fürth fehlt Hrgota gelb gesperrt. Das finde ich höchst interessant und ja, jetzt fehlt bei Fürth Gotter, bei Düsseldorf fehlt Zolles, also die Unterschiedsspieler in der Offensive. Bin ich gespannt, wie das kompensiert wird. Sehe aber halt die Düsseldorfer logischerweise mehr im Flow und damit vorne. Was ich aber sage, ist eigentlich wurscht. Interessanter ist, wer bei wen noch fehlt und das finde ich heftig, dass Jakobsen und Lee fehlen. Gerade Lee in der Offensive, finde ich, ist bei wen. Ja, ein ziemlich geiler Kicker, den gucke ich wirklich gern zu. Also ich finde gerade bei dem oft faden Offensivspiel der Wehner ist er so der Lichtblick und dass der jetzt auch noch auf dem Betzenberg fehlt, zusammen mit Jakobsen, puh, also das ist eine Nummer, wie der ein oder andere Schalke-Fan sagen würde.
Da wird man locht.
Das sind die Spiele auf jeden Fall, die wir nächsten Spieltag nicht sehen und da muss man, glaube ich, auch nicht groß drum rumreden. Wen trifft es schon am härtesten?
Ja, da gebe ich dir recht. Aber was ist denn mit Jakobsen? Also der hat doch letzte Woche auch nicht gespielt, oder? Ja,
der hatte eine Rotsperre, also der ist drei Spiele...
Achso, stimmt, das ist ja von letzter Woche. Spiele
hochgesperrt, okay. Also der fehlt jetzt noch diese Woche und nächste Woche auch noch. Lee fehlt zwei Spiele, also auch diese Woche und nächste Woche. Kommt dann mit Jakobsen zusammen zurück und das ist schon, ja, auch ein herber Schlag für die Wehner im Abstiegskampf natürlich.
Definitiv. Ja, du hast es gesagt, Tom, wir werden wahrscheinlich nächsten Wochen nochmal intensiver gucken, was hier im Abstiegskampf abgeht und vielleicht nächste Woche wird der Aufstieg dann weniger relevant sein, da wird es vielleicht nur noch um 3 Teams handeln, die da oben mitspielen oder vielleicht nur um 2, wir werden sehen und Arne, du wolltest noch was sagen?
Ja, der Vollständigkeit halber können wir noch erwähnen, es gibt auch noch ein paar Verletzte vom Wochenende, leider Gottes. Also David Herold hat sich eine Sprunggelenksverletzung zugezogen, wird vermutlich diese Saison nicht mehr zum Einsatz kommen. Genauso wie Philipp Treu, der sich das Wadenbein gebrochen hat. An der Stelle gute Besserung.
Ja.
Gute Besserung an beide Spieler und hoffentlich sieht man sie nächste Saison wieder gesund und munter auf dem Rasen.
Genau, und Nyhus noch Kreuzbandriss.
Ah, stimmt.
Jetzt,
wo du das erwähnst, das war furchtbar. Als ich das gesehen habe oder beziehungsweise gehört habe, wie er da geschrien hat auf dem Platz, da dachte ich schon, oh mein Gott, ich will gar nicht die Wiederholung sehen und ja, ganz furchtbar. Auf jeden Fall gute Besserung.
Wadenbeinbruch bei Treu ist auch maximal ärgerlich. Also wirklich auch ein Spieler, den ich für sehr, sehr stark empfinde und ich finde irgendwo macht der Saliakas auf jeden Fall Konkurrenz und ich lehne mich sogar so weit aus dem Fenster und sage, dass es diese Saison der beste Außenverteidiger gewesen ist, auch wenn er vielleicht von der Anzahl der Spiele nicht so mithalten konnte, was jetzt Saliakas eben doch konnte.
Ja. Ja. Gut, schön. Dann haben wir jetzt hier so ein abruptes Ende auf einmal, so ein unflüssiges, aber der Arne hat auch gerade getrunken, das heißt, dem sein Mund ist jetzt schön befeuchtet und flüssig, dann darfst du auch hier die Abschiedsworte verkünden.
Ja, die Stimme ist auf jeden Fall geölt. Wir bedanken uns bei allen Zuhörern. Wir freuen uns natürlich immer, wenn ihr Anregungen habt, wenn ihr positives, aber auch kritisches Feedback uns wiedergebt. Also schreibt uns da gerne auf allen sozialen Medien, auf allen Portalen, wo ihr uns erreichen könnt. Wir freuen uns da immer sehr drüber. Und ansonsten freue ich mich ungemein auf das Wochenende. Jungs, wir schauen ja zusammen das Abendspiel am Samstag. Da werden wir auf jeden Fall viel drüber schnacken können dann im nächsten Podcast. Und wir freuen uns auf jeden Fall, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Ja, Tom.
Sorry, wir gucken das Abendspiel zusammen. Ich nehme alles zurück. Ich weiß ja, wo wir gucken. Natürlich bin ich für den HSV. Ja,
besser ist es, mein Freund, alle. Sonst kommst du da nicht mehr lebend raus. Aber,
sonst war das dein letzter Podcast hier. Ja.
Also wenn HSV, wenn HSV verliert, hört ihr Tom nächste Woche definitiv nicht mehr. Was ich noch sagen wollte ist, sorry, wir haben ja auf Instagram eine Fragerunde erstellt, wo wir gesagt haben, hier, stellt mal die Fragen jetzt hier an den lieben Vukotic, den wir dann ins Interview holen. Aber Leute, wir haben ein bisschen Respekt vor der ganzen Situation. Also die sind ja mitten im Abstiegskampf und wir wollen ihn ja in dieser Phase natürlich nicht stören. Das wird dann wahrscheinlich nach der Saison stattfinden. Deswegen werden wir dann, was das betrifft, nochmal so eine Fragerunde starten. Vielleicht sind euch bis dahin nochmal ein paar Fragen eingefallen und yes! Dankeschön für alles, Jungs. Hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich freue mich schon auf nächste Woche. Aber ganz besonders freue ich mich auf Samstagabend, auf das Topspiel, was wir zusammen gucken werden. Und ja, Mann, Dankeschön.
Laufen lassen.
Haut rein, ihr Lieben. Ciao, ciao.